Ich denke, die Prognose ist sehr gut. Wir können im Allgemeinen eine gute Therapie anbieten. Man muss die Medikamente immer anpassen im Laufe des Lebens. Also das ist ganz wichtig. Und es gibt wenige Patienten, die dann wirklich im Verlauf schwerst betroffen sind.
Das war die Stimme von Juliane Winkelmann, meinem heutigen Gast, mit dem ich mich über das Syndrom der unruhigen Beine, besser bekannt als Restless-Leg-Syndrom, unterhalten werde. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge von Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich leite die Neurologische Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und zusammen mit meinem Kollegen Tobias Ruck, dem Direktor der Neurologischen Klinik am Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum, begrüße ich im Wechsel interessante Gäste rund um das Gebiet der klinischen und wissenschaftlichen Neurologie. Mein heutiger Gast, Professor Juliane Winkelmann, ist Inhaberin des Lehrstuhls für Humangenetik an der Technischen Universität München. Ihr Schwerpunkt ist die Forschung zu zugrunde liegenden molekularen Mechanismen von komplexen genetischen und seltenen neurologischen Erkrankungen. Dabei liegt ihr Schwerpunkt bei den Bewegungs- und Schlafstörungen. Gemeinsam mit ihrem Team gelang es ihr erstmals, genetische Varianten für die häufigsten neurologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel das Restless-Leg-Syndrom und seltene Erkrankungen wie die Dystonie, zu identifizieren. Daher ist Juliane Winkelmann die perfekte Gesprächspartnerin, um mehr über RLS zu erfahren. Die pathophysiologischen Hintergründe, die klinische Präsentation und das Management dieser in der klinischen Praxis sehr häufigen Erkrankung, die uns nicht selten vor ziemliche Herausforderungen stellt. Ja, liebe Frau Winkelmann, schön, dass Sie heute dabei sind. Herzlich willkommen beim Nervennahrung-Podcast.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Meurer. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Ja, ich freue mich, dass ich mich heute mit Ihnen über RLS unterhalten darf, weil ich habe so das Gefühl, auch bei meiner Ambulanz, das ist ja wirklich ein sehr, sehr häufiges Problem. Täuscht es oder stimmt das, dass es häufig ist?
Bin ich ganz bei Ihnen. Also es gehört tatsächlich zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen. Es hat eine altersabhängige Prävalenz, also nimmt mit dem Alter zu. Und wichtig ist einfach zu unterscheiden, trotz dieser Häufigkeit ist die Ausprägung sehr unterschiedlich. Also man sagt immer, in der Bevölkerung älter als 65 Jahre tritt das bei 10% der Bevölkerung auf oder 5-10. Also sagen wir mal so häufig vergleichbar wie Migräne. Aber nicht jeder, der Restless Legs hat, hat das so schwer, dass er behandlungsbedürftig ist. Also es gibt Patienten, die haben das paar Mal in ihrem ganzen Leben und andere sind sehr, sehr, sehr schwer betroffen.
Dann ist es schon richtig, dass es auch so intermittierende Fälle gibt, die sich dann auch von dauerhaft sehr schwer Betroffenen abgrenzt?
Ganz genau. Meistens ist es so, wenn das losgeht, wenn die das erste Mal auftreten, diese Beschwerden, dann ist es eben ganz typischerweise so, dass das, Sie sagen, intermittierend ist. Also, dass das mal am Anfang vielleicht nur im Sommer auftritt oder nur mal ganz kurz einmal, zweimal im Jahr. Und dann wird das meistens langsam immer häufiger und auch unangenehmer. Also, das ist so der typische Verlauf. Und wenn die Patienten so, ja, 2, 3, 4 Mal die Woche Beschwerden haben, dann ist es meistens so die Frequenz, den Sie dann mal einen Arzt aussuchen und aufsuchen und fragen, was habe ich denn da eigentlich, was ist das?
Und wenn die dann so vor mir sitzen, jetzt so aus klinischer Perspektive, also auf was muss ich achten, was muss ich fragen, wie ist so die klinische Präsentation oder Definition für das RLS?
Ja, Sie haben das jetzt eigentlich ganz gut schon formuliert. Das Typische ist eben, dass die Beschwerden so klassisch sind und die Geschichte, die die Patienten erzählen, so typisch ist, dass man sie eigentlich allein von der Schilderung von anderen Erkrankungen abgrenzen kann und dass man allein durch die Schilderung die Diagnose stellen kann. Also es ist wirklich, die Diagnose wird heutzutage auch weiterhin wirklich hauptsächlich durch den Befund, durch die Anamnese mit dem Patienten gestellt.
Also eine rein klinische Diagnose ausreichend. Mhm. Was erzählen die denn so klassischerweise? Also ich weiß, für uns beide ist es wahrscheinlich jetzt nicht so fremd, aber wir haben auch viele jüngere Hörer. Vielleicht könnten Sie einfach nochmal sagen, also was macht das RLS eigentlich so klinisch aus? Also wann sagen Sie, ja, das kann nichts anderes sein?
Also die Patienten mit einem Restless-Leg-Syndrom, die schildern meistens, dass sie an sehr, sehr unangenehmen Missempfindungen in den Beinen, in der unteren Extremität, sage ich jetzt mal, leiden. Mhm. Und ganz typisch ist, dass sie diese Empfindungen gar nicht mit einer bekannten Empfindungsqualität irgendwie beschreiben können. Das ist was, da fehlen vielen oft die Worte, ja. Das wird auch oft umschrieben, sehr bildhaft, ja. Manche sagen, das ist ein Gefühl in den Beinen, als ob jemand mit Gummifäden da dran zieht oder wie Federn in einem Polsterkissen. Also das muss einfach ein sehr merkwürdiges Gefühl sein. Und dieses Gefühl, diese Sensation ist verbunden mit einem Drang, die Beine zu bewegen. Mhm. Und sobald die Patienten sich bewegen, also aufstehen, umhergehen, ist es weg. Und nach einer Ruhephase tritt das dann wieder erneut auf. Und ganz, ganz typisch ist eben, dass die Beschwerden zumindest am Anfang hauptsächlich am Abend oder in der Nacht auftreten. Das kann sich verändern im Laufe der Zeit, aber zumindest zu Beginn ist dieses komische Gefühl abends und in der Nacht.
Das hätte ich nämlich gerne nochmal nachgefragt. Also das ist jetzt kein Ausschlusskriterium, wenn das auch tagsüber dann irgendwann mal berichtet wird. Also weil man ja immer liest, das ist schon häufiger nachts, aber das kann dann auch tagsüber irgendwann kommen.
Ja, das kann tatsächlich sein. Also bei schwerer betroffenen Patienten ist es dann so, dass die Beschwerden auch so in den Tag hineinwandern, kann man sagen. Also die haben dann auch mal am frühen Abend oder am späten Nachmittag schon in Ruhesituationen diese Beschwerden. Und bei ganz, ganz schwer betroffenen Patienten kann das auch mal mittags sein oder tatsächlich schon vormittags, dass quasi in jeglicher Ruhesituation ein komisches Gefühl auftritt in den Beinen und man muss sich bewegen. Und ganz schwer betroffene Patienten schildern tatsächlich sogar manchmal, dass sie das auch in den Armen haben. Also das gibt's auch, aber das ist dann schon wirklich eher selten.
Okay, jetzt bin ich natürlich bei Ihnen an der richtigen Adresse, einfach mal zu fragen, was da steckt denn da pathophysiologisch dahinter? Also was denkt man, ist der Auslöser oder die Ursache für diese ja komische Situation?
Da müsste ich jetzt eigentlich sehr ausholen. Also, aber um es mal einfacher zu schildern, sagen wir mal so, man weiß, es sind sicher viele Faktoren, die zur Entstehung eines Restes-Lex-Syndrom beitragen. Und man weiß, dass das Restes-Lex-Syndrom zu den sogenannten komplexgenetischen Erkrankungen gehört. Das heißt, man hat immer genetische Risikofaktoren, also eine Anlage für diese Erkrankung hat man meistens geerbt, mal mehr und mal weniger. Und dann kommen aber, und das ist auch ganz entscheidend, auf jeden Fall Umweltfaktoren hinzu, dass es wirklich zum Ausbruch der Erkrankung kommt.
Das heißt, es ist schon sinnvoll auch zu fragen, wie war das bei Vater, Mutter, Angehörigen, wenn man so einen RLS-Patienten auch vor sich hat, oder?
Ja, also das halte ich sogar für ganz wichtig, denn es ist unserer Erfahrung nach so, dass ja fast die Hälfte der Patienten berichten, dass andere Familienmitglieder ähnliche Beschwerden haben. Aber das kann auch innerhalb einer Familie ganz, ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Also von schwerst Betroffenen innerhalb einer Familie bis zu manchen, die sagen, naja, das habe ich mal im Sommer, das ist jetzt nicht so schlimm, ja. Also die Breite ist da sehr, sehr, die Spanne ist da sehr groß.
Mhm. Dass die Genetik ja eine große Rolle spielt, gibt es denn da irgendwelche Tests, die man machen sollte oder die Sie empfehlen würden? Oder ist das einfach nur, sagen wir mal, eine Erkenntnis, die jetzt aus der Grundlagenwissenschaft kommt, dass es genetisch ist?
Also wir kennen tatsächlich über 160 genetische Risikofaktoren für die Erkrankung. Also sehr viele. Aber das ist so, das sind genetische Faktoren, die das Risiko sozusagen etwas erhöhen. Also jeder Mensch hat im Durchschnitt ein etwas höheres oder niedriges genetisches Risiko für eine oder speziell eben für das Restes-Lex-Syndrom. Und für die Diagnose selber brauchen wir das im Moment nicht. Oder noch nicht. Mhm. Die Diagnose ist nach wie vor wirklich rein eine klinische Diagnose. Aber es gibt zwei Punkte, für die die Genetik interessant wird. Und das ist einmal, um sozusagen einfach das genetische Risiko zu, ich sag jetzt mal, quantifizieren, dass man jemand sagen kann, wie groß oder innerhalb einer Familie zum Beispiel, wie groß ist das genetische Risiko bei dir, wenn das in der Familie auftritt, dass du das auch mal bekommst, ja. Und das kann natürlich insofern relevant sein, weil man dann, und daran arbeiten wir im Moment intensiv in der Forschung, weil man dann natürlich die Möglichkeit hat, das vielleicht vorzubeugen, zu verhindern oder zumindest hinauszuzögern, dass es da zum Auftreten eines RLS kommt. Und da kann man sogenannte polygene Risikoscores, die wir gerade entwickeln, die kann man sozusagen messen und dann ein genetisches Risiko bestimmen. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt und den finde ich noch viel spannender. Und da sind wir tatsächlich schon sehr tief in der Forschung drin. Und das ist im Moment auch etwas, an dem ganz intensiv geforscht wird. Und das ist eben, wie man solche polygenen Risikoscores dafür nehmen kann, um ein Therapieansprechen vorherzusagen. Ja. Und möglicherweise eine Richtung vorzugeben, um zu entscheiden, welches Medikament ist für welchen Patienten das Beste. Soweit sind wir noch nicht, aber sagen wir mal so, ich bin da sehr optimistisch im Moment. Wir haben da Daten generiert und da sehen wir schon, dass das sozusagen in so eine Richtung geht. Und das wäre natürlich für die Behandlung der Erkrankung ein großer Fortschritt.
Das ist ja hochinteressant eigentlich. Jetzt ist es aber so, bei polygenetischen Erkrankungen spielt ja die Umwelt, das sagten Sie ja schon, eine ganz große Rolle. Und ich finde, wenn man darüber liest, liest man ja auch, dass es wirklich eine große Assoziation mit ganz vielen Erkrankungen hat. MS, dann taucht die Schwangerschaft auf, Nierenerkrankungen, Parkinson, wo das ja irgendwie auch Gehör vorkommen soll. Kann man denn da noch von Erkrankungen eigenständig sprechen oder ist das dann eher als Symptom von Erkrankungen zu sehen? Wie würden Sie das einordnen?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass man weiß, dass Patienten, und das haben epidemiologische Studien tatsächlich sehr schön gezeigt, dass Patienten mit vielen anderen Erkrankungen, also man sagt komorbide Patienten, ja, dass sie dann tatsächlich noch mal ein Risiko haben, zusätzlichen RLS zu bekommen. Das weiß man. Aber auch da muss man eine Anlage für ein RLS haben. Und es gibt Erkrankungen, da tritt RLS gehäuft auf, also weiß zum Beispiel bei Niereninsuffizienz oder ganz typisch auch bei Dialysepatienten, da kommt das sehr häufig vor, wenn man eine genetische Veranlagung für ein RLS hat. Ja.
Genau, ich verstehe, dass das da schon eine wesentliche Rolle spielt, keine Frage. Jetzt würde mich aber trotzdem, Sie hatten es noch gesagt, es ist ja so typisch und man kann da fast gar nicht umhin, die Diagnose zu stellen. Aber gibt es denn Differentialdiagnosen, an die der Kliniker denken sollte, die er in Betracht ziehen sollte, wenn er diese Geschichten hört? Oder sagen Sie, nee, das ist so typisch, da braucht man eigentlich gar nicht an irgendwas zu denken? Das ist jetzt mehr eine Fangfrage wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Naja, also sagen wir mal so, ich glaube, wenn man einige Patienten mal gesehen hat, denen zugehört hat, dann wird jeder Kliniker sagen, ja, das ist ein Restless Sex, ist doch klar. Mhm. Aber natürlich laufen parallel immer die ganzen Differentialdiagnosen mit. Und da muss man natürlich immer dran denken, dass man eine Polyneuropathie, die sich manchmal ähnlich äußert, dass man da dran denkt oder auch mal eine vaskuläre Erkrankung, Venen oder auch mal, dass man solche Erkrankungen, die auch an den Beinen passieren, sage ich jetzt mal, dass man daran differenzialdiagnostisch denkt oder auch mal ein radikuläres Syndrom könnte auch mal sich so äußern. Also da sollte man differenzialdiagnostisch immer dran denken, uns natürlich ausschließen, wobei es gibt tatsächlich auch, und das ist jetzt wirklich wie so eine Fangfrage, es gibt natürlich auch immer mal Patienten, die haben beides. Ja, die haben ein Restless-Legs-Syndrom und eine Polyneuropathie. Und entsprechend muss man dann halt auch beides behandeln. Ja, also das ist dann schon ein bisschen tricky.
Alles klar. Ich denke, wir müssten mal über das Management so ein bisschen sprechen. Also wie gehen Sie mit so einem Patienten vor? Was machen Sie? Es ist ja wahrscheinlich nicht nur medikamentöse Therapie, sondern es sind ja wahrscheinlich auch noch so Grundkonditionen, die man mit dem Patienten bespricht und anspricht. Bin ich da richtig oder?
Genau. Also wir erheben immer sehr ausführlich die Anamnese und dann wird gemeinsam entschieden, ob man behandeln will oder nicht. Aber bevor wir behandeln, führen wir natürlich auch noch andere Untersuchungen durch, insbesondere Blutuntersuchungen, weil man weiß, dass zum Beispiel RLS bei einem Eisenmangel auch gehäuft auftritt. Und das sind dann zum Beispiel Dinge, die man therapeutisch als erstes angehen würde, bevor man jetzt eine spezifische RLS-Therapie einleiten wird.
Das Eisen scheint ja eine große Rolle zu spielen. Also ich habe auch teilweise gelesen, dass man sogar überlegt, bei normalen Eisenspiegeln und normalem Ferritin zu substituieren. Ist das richtig oder?
Wir messen tatsächlich immer den sogenannten Ferritinspiegel, also das Speichereisen. Und der Spiegel sollte hochnormal liegen. Mhm. Ja, also der sollte oder ist schön im Normbereich liegen sozusagen und nicht nur ganz knapp. Und deswegen ist es wichtig, den zu messen und vielleicht auch mal im Verlauf nochmal zu messen, wenn sich die Beschwerden mal verschlechtert haben. Dann ist das oft auch eine Ursache, dass der Eisenspiegel niedrig ist.
Aber Sie würden jetzt nicht zwangsläufig bei normalen Ferritin- und Eisenspiegeln eine Substitution vornehmen oder eine Ersatztherapie oder wie auch immer man es nennt in dem Fall.
Also ich bin da schon auch vorsichtig, weil Sie wissen ja auch nicht, wenn Sie mit Eisentherapien, wenn jemand einen normalen in Anführungsstrichen Spiegel hat, auch eine Eisentherapie hat, andere Effekte oder Nebenwirkungen oder wie man immer das nennen will. Also der Eisenspiegel sollte schon eher im mittleren oder hochnormalen Bereich sein. Aber wir behandeln nicht jeden Patienten mit Eisen.
Alles klar. Aber auf jeden Fall für die Hörer ganz klar nach dem Eisenspiegel gucken. Das ist eine ganz wesentliche Sache. Mhm. Wie sieht's mit Medikamenten aus? Das scheint ja auch so ein Thema zu sein, ne, wo man drauf gucken sollte, oder? Also begleitende Medikation.
Ganz genau. Wir schauen uns immer sehr gut an, was nehmen die Patienten für Medikamente. Und da gibt es natürlich eine Reihe von Medikamenten, die auch mal ein Restless Lex auslösen oder verschlechtern können. Zum Beispiel Antidepressiva können häufig mal ein Restless Lex machen. Das ist so ein Klassiker zum Beispiel, ja.
Also die Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, ne? Die werden da immer genannt, ne?
Das sehen wir
tatsächlich
häufig.
Ist natürlich auch irgendwie blöd, ne? Weil manchmal ist das ja auch wirklich häufig, ne? In der Co-Medikation von, ich sag mal, gerade der Altersgruppe, die wir sehen, ne? Mit Restless Leg. Aber Sie würden das dann schon absetzen, ne? Wenn das.
Naja, wir müssen gut zusammen mit dem Patienten erarbeiten, was waren zuerst, war erstmal die erste Depression oder das Rest des Lex und was spielt der Schlaf und die Schlafanamnese für eine Rolle. Das ist auch immer ganz wichtig zu besprechen. Gibt es Einschlafstörung, gibt es Durchschlafstörung und was hat den Arzt dazu veranlasst, ein Antidepressivum zu geben? Also wir setzen das nicht automatisch ab. Manchmal macht es Sinn, es abzusetzen, um auszuprobieren. Und in manchen Situationen kann man vielleicht auch ein anderes Antidepressivum geben, was besser verträglich ist und besser mit einem RLS funktioniert. Manchmal ist es aber auch so, dass man, wenn man das Restless-Lex-Syndrom behandelt, ja, dass es dann tatsächlich, wenn es zu einer Verbesserung des Schlafes kommt und insgesamt dem Patienten wieder besser geht, das auch eine depressive Symptomatik deutlich besser ist. Also das ist wirklich sehr individuell. Das kann man, glaube ich, gar nicht so allgemein oder pauschal sagen. Das muss man wirklich mit jedem Patienten besprechen.
Gut, aber auf jeden Fall auch einen Blick auf die Medikationsliste werfen bei den RLS-Patienten. Dann, was ist denn so jetzt First-Line-Treatment? Also wie fangen Sie als Expertin an, jemanden zu behandeln?
Also wir sind insgesamt, wir haben hier eine Spezialambulanz für Restless-Legs-Syndrom am Klinikum. Ich sag mal, wir sind insgesamt tatsächlich, das denkt man gar nicht so, wir sind insgesamt eher zurückhaltend mit einer medikamentösen Therapie. Mhm. Also wir geben gar nicht jedem Patienten automatisch sofort ein Medikament, sondern wir überlegen uns das sehr gut, weil natürlich auch alle Medikamente Nebenwirkungen haben und man muss schon abwägen, was nimmt man für Nebenwirkungen in Kauf und Auf der anderen Seite ist diese Erkrankung sehr, sehr unangenehm oder scheußlich und man will natürlich auch wieder eine bessere Lebensqualität einfach haben. Und dann macht es auch wirklich häufig sehr, sehr viel Sinn, einfach ein Medikament zu nehmen. Und ja, wir fangen meistens eben, wie es so in den meisten Fällen, fangen wir in Deutschland an mit einem sogenannten Dopaminagonisten. Und bei sehr, sehr schwer betroffenen Patienten zum Beispiel kann man auch ein bestimmtes Opiat auch geben, das zugelassen ist für die Erkrankung. Ja.
Was nehmen Sie da oder was ist zugelassen? Welche Opiate kann man da?
Also Dopaminagonisten sind einige zugelassen und von den Opiaten ist tatsächlich Oxycodon. Retard ist tatsächlich für die Behandlung eines Restless-Legs-Syndroms zugelassen. Und das kann man auch wirklich für schwer betroffene Patienten manchmal in Kombination mit einem Dopaminagonisten sehr gut einsetzen. Aber wirklich für schwerst betroffene Patienten, ja.
Spielt für Sie denn das, ich sag mal, das Levodopa noch eine Rolle oder würden Sie das grundsätzlich vermeiden?
Das spielt eine Rolle bei Patienten mit, die sozusagen sehr vereinzelt Beschwerden haben, also mal nur an einzelnen Tagen oder was wirklich, und wo wir es ganz häufig einsetzen, ist in so, wie soll ich sagen, Risikosituationen. Also wenn jemand, und das bespreche ich wirklich auch mit jedem Patienten individuell, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe einen Langstreckenflug und da sitze ich mehrere Stunden immobil, was mache ich denn, wenn das plötzlich kommt? Oder ich gehe in die Oper, Wagner-Oper, mehrere Stunden, was mache ich? Und das ist zum Beispiel so eine Situation, wo wir sehr gerne dann auch sagen, wissen Sie was, Sie haben immer Ihr L-Dopa dabei und wenn Sie in eine Situation kommen, die wirklich sehr unangenehm ist, dann nehmen Sie das. Weil das ist ein Medikament, was relativ kurzfristig einfach wirkt.
Aber für die, sagen wir mal jetzt mehr chronifizierten Fälle, die auch schwer betroffen sind, würden Sie dann auf die Agonisten eher gehen? Also sowas wie Rotigutin und Ropinirol, Pramipexol, das sind dann so die Medikamente, die Sie wahrscheinlich einsetzen.
Das sind Patienten, die dann fast jeden Tag Symptome haben. Und die quasi nicht so bei Bedarf mal an einzelnen Tagen was nehmen, die fast jeden Tag Symptome haben. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man die sehr, sehr niedrig einsetzt. Mhm. Eigentlich alle RLS-Medikamente werden in dem Dosierungsbereich eingesetzt, der ganz, ganz niedrig ist. Und man sollte auch immer darauf achten, dass man wirklich nur eine Dosierung verwendet, die gerade die Symptome sozusagen kopieren und nie mehr, nie drüber hinaus, ja.
Weil die Angst vor der Augmentation eben so groß ist in dem Fall, ne? Können Sie dazu nochmal was sagen? Also wie dieses Problem der Augmentation einzuschätzen ist, also wann man damit rechnen muss und wie man dann auch damit umgeht, wenn das tatsächlich dann sogar schlimmer wird unter Medikationseinnahme?
Ja, also Augmentation ist ein Phänomen, das kennen wir unter der dopaminergen Therapie bei RLS-Patienten. Und das bedeutet, dass die anfangs sehr gut auf die Medikamente angesprochen haben und dann verändert sich die Wirkung. Ja, die Beschwerden sind wieder stärker und das Medikament wirkt kürzer und es tritt auch im Tage auf. Und dann nehmen viele Patienten auch mehr und da schaukelt sich dann auch, man kann was sagen, das schaukelt sich so ein bisschen auf. Und wenn dieses Phänomen aufgetreten ist, die Dosis erhöht worden ist, dann muss man in vielen Fällen auch versuchen, das erstmal wieder zu reduzieren oder in manchen Fällen sogar versuchen, das ganz abzusetzen. Mhm. Aber weil wir wissen, dass es dieses Phänomen gibt, sind wir halt auch schon von Anfang an sehr zurückhaltend und prüfen genau, ob es eine Medikation überhaupt bedarf oder nicht.
Dann ist ja jetzt eigentlich so Gabapentin und Pregabalin noch in den Vordergrund geholt. Ich glaube, die Amerikaner haben das sogar in ihren Leitlinien auf First Line gesetzt. Wie setzen wir das hier ein? Wie stehen Sie dazu?
So ist es tatsächlich. Also Pregabalin oder Gabapentin, das ist auf den amerikanischen Guidelines Therapie der ersten Wahl. In Deutschland ist das nicht so. Das ist auch nicht zugelassen für einen Rest des Legs. Also wir dürfen das tatsächlich nur verschreiben, wenn jemand zum Beispiel zusätzlich Schmerzen hat oder auch eine Polyneuropathie. Also wenn wirklich die Indikation da ist, das zu verschreiben. Aber ich halte das für in vielen Fällen für eine sehr, sehr gute Therapie, und viele Patienten und das kann ich Ihnen sagen, weil ich war ja selber eine Zeit lang auch in USA und in Stanford und habe da in der Ambulanz Patienten gesehen und kenne sozusagen diese Medikamente aus meiner Zeit in USA, wo es eben First Line Drug ist. Viele Patienten kommen mit dieser Medikation auch als einziges Medikament und First Line Drug sehr gut zurecht.
Also sollten wir auch auf dem Schirm haben, auf jeden Fall.
Sollten wir auf dem Schirm haben. Und da spielt dann, glaube ich, tatsächlich die Genetik wieder eine Rolle, denn das ist jetzt noch Zukunftsmusik, aber ich könnte mir vorstellen, dass man wirklich mit solchen polygenen Risikoscoren eine Stratifizierung vornehmen kann und dass man sagen kann, dieser Patient ist ein Patient, der eher auf Alpha-2-Delta-Liganden, also Gabapentin, Pregabalin, oder ein Patient, der eher auf Dopaminagonisten oder L-Dopa anspricht, oder das ist ein Patient, der klassischerweise eine Eisentherapie bräuchte, dass man tatsächlich so Richtungen vorgeben kann.
Ja, das wäre der Traum der personalisierten Medizin. Frau Winkelmann, darf ich Sie zum Abschluss noch mal eins fragen? Wie ist denn die Prognose von den Patienten? Also kommen die aus dieser, sagen wir mal, Schleife des Westes Leck wieder raus, oder ist das dann was lebenslang begleitet?
Ich denke, die Prognose ist sehr gut. Wir können wir können im Allgemeinen eine wirkliche gute Therapie anbieten. Man muss die Medikamente immer anpassen im Laufe des Lebens. Also das ist ganz wichtig. Immer wieder sozusagen adjustieren. Und es gibt wenige Patienten, die dann wirklich im Verlauf schwerst betroffen sind und die dann wirklich so schwer betroffen sind, dass sie ein Opiat brauchen. Man sollte aber auch bei allen Patienten, und das ist jetzt zum Abschluss vielleicht noch mal eine Bemerkung, auch aus der Forschung, man sollte darauf achten, dass RLS-Patienten auch ein Risiko haben, einen Diabetes zu entwickeln. Und das ist etwas, das man auf dem Schirm haben sollte und auf den Patienten mitgeben sollte und die Ärzte wissen sollte, dass sie RLS-Patienten einmal ein HbA1c-Wert messen oder einfach wissen, dass es ein erhöhtes Risiko wäre, einen Diabetes zu entwickeln, und man dafür dass man einfach mal auf ein Auge drauf wirft.
Das ist nochmal zum Abschluss wirklich ein guter Tipp. Frau Winkelmann, herzlichen Dank für diese echt tiefen Einblicke in das RLS. Das war total spannend, sich mit Ihnen darüber zu unterhalten. Herzlichen Dank fürs Dasein.
Sehr, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Mäuser.
Ja, das war eine weitere Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen, euch die Folge gefallen hat, so abonniert ihr den Podcast und empfehlt uns als Kollegen weiter. Sie finden den Podcast im Internet und auch auf allen gängigen Portalen wie Apple, YouTube und Spotify. In der nächsten Folge begrüßt Sie wieder mein Kollege Tobias Ruck. Mein Name ist Matthias Meurer. Tschüss und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.